vulnerable Gruppen, zum Beispiel ältere, chronisch Erkrankte, aber auch Schwangere, sind zunehmend betroffen von Hitze. Das kann zu Frühgeburtlichkeit führen und es kann natürlich auch das Aufkommen von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern erhöhen. Wir wissen, dass es auch mehr Rettungsdienstfahrten an solchen Tagen gibt und auch hier, glaube ich, die Verschaltung zum Beispiel mit dem Deutschen Olympischen Sportbund sehr relevant, nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Breitensportlern in den Risikostrukturen vor Ort, wenn man dann auf einem überhitzten Bolzplatz spielt. Auch das ist ein Geschehen, was die Krankenhäuser natürlich im Blick behalten.
Das war die Vizechefin der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Henriette Neumeier. Sie war diese Woche an einem Hitzeaktionstag von zahlreichen Organisationen beteiligt und sie warnt, die extreme Hitze durch die Klimakrise ist gefährlich für viele Menschen und ist auch eine Herausforderung für die Krankenhäuser. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter. Hi Verena.
Hallo Susanne. Ihr hört die Folge vom 6. Juni und das sind heute unsere Themen. Zuerst sprechen wir über den Hitzeaktionstag, den Verbände aus Gesundheitswesen und Klimaschutz in dieser Woche organisiert haben. Was es damit auf sich hat, das erklären wir in dieser Folge. Dann geht es um klimaschädliche Subventionen. Diese Subventionen werden nach den Plänen der neuen Bundesregierung weiter wachsen, und zwar ganz erheblich. Das zeigt eine aktuelle Analyse. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit den Kaffeepreisen. Die sind gestiegen und werden wohl auch weiter steigen, unter anderem wegen der Klimakrise.
Wir beginnen mit dem Hitzeaktionstag. Der war nämlich diese Woche, sowohl global, als das war am Montag, als auch hier in Deutschland am Mittwoch. Und da geht es darum, dass Organisationen aus dem Gesundheitswesen und dem Klimaschutz dazu aufrufen, dass eben mehr für den Hitzeschutz getan wird, genauer gesagt für den gesundheitlichen Hitzeschutz. Denn Hitze ist das größte Gesundheitsrisiko, das mit dem Klimawandel einhergeht. Und es lässt sich auch mit Zahlen untermauern, die nennen wir auch gleich noch.
Ja, aber zuerst noch ein paar Worte zum Hitzeaktionstag. Den gab es jetzt schon zum dritten Mal. Das erste Mal war 2023. In dem Jahr hat auch der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach den ersten nationalen Hitzeschutzplan vorgelegt. Also Deutschland war damit schon sehr viel später dran als andere europäische Länder, wie zum Beispiel Frankreich, aber auch Spanien, Italien. In Frankreich, da gibt es schon seit mehr als 20 Jahren Hitzeschutzpläne. Aber immerhin, die Bundespolitik hat mit dem nationalen Hitzeschutzplan zumindest klar gemacht, sie erkennt, dass es ein Problem gibt und dass etwas getan werden muss. Der Schwerpunkt liegt noch sehr auf Information und Aufklärung, also dass wichtige Hitzetipps bekannter gemacht werden und dass vor Hitzewellen frühzeitig gewarnt wird. Das machen ja mittlerweile auch alle möglichen Apps.
Genau, aber neben dieser kommunikativen Ebene muss natürlich auch praktisch noch ganz viel passieren. Und zwar geht es da auch um Begrünung und Entsiegelung, einfach um für Abkühlung zu sorgen oder darum, dass man Trinkwasserbrunnen baut, wo die Leute sich erfrischen können. Also solche Maßnahmen sind natürlich sehr anspruchsvoll, viel anspruchsvoller als eine, ja, als irgendwie eine Broschüre zu drucken mit Informationen oder eine Website aufzusetzen mit Tipps, wie man sich eben besser schützt bei Hitze. Und sie kosten auch Geld. Dafür sind die Kommunen zuständig und ja, wie das läuft, da ist das Bild sehr gemischt. Also viele Kommunen machen schon einiges, weil viele stehen auch noch ganz am Anfang. In vielen Fällen hat es sich ja auch mit Geld zu tun, denn das muss man ja irgendwoher nehmen und die Kommunen sind vielfach eben schon total überlastet. Und beim diesjährigen Hitzeaktionstag gab es jedenfalls bundesweit rund 100 Veranstaltungen. Das ist schon mehr als in den Jahren davor. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass es in Deutschland 11.000 Kommunen gibt, ist da natürlich trotzdem noch einiges an Luft nach oben.
Kommen wir mal zu den Zahlen. Da gibt es gerade eine neue Studie, die das Umweltbundesamt anlässlich des Hitzeaktionstags vorgelegt hat. Zusammen mit dem Robert-Koch-Institut hat das UBA die hitzebedingte Sterblichkeit in Deutschland berechnet. also es hat solche Berechnungen schon gegeben vorher, aber diese aktuelle, die ist laut Uber präziser als die vorherigen. Und das Ergebnis: in den Sommern 2023 und 2024 gab es jeweils etwa 3000 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland. 3000 Hitzetode, das ist sehr viel. Wie hoch diese Zahl ist, sieht man, wenn man sie mit der Zahl der Verkehrstoten vergleicht. Die ist in den letzten Jahren immer weiter gesunken, erfreulicherweise. Zuletzt im Jahr 2024 waren es rund 2780 Menschen, die in Deutschland im Straßenverkehr starben. Mit einem allgemeinen Tempolimit werden es sicher noch weniger. Aber das heißt, die Zahl der Hitzetoten ist mittlerweile höher als die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland.
Ja, und wer ist betroffen? Also laut der Studie vom Umweltbundesamt und vom Robert-Koch-Institut waren das vor allem Menschen über 75 mit Vorerkrankungen, zum Beispiel Demenz, Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. Aber auch Schwangere und Kinder sind besonders gefährdet. Und natürlich muss man sagen, ja, es geht uns auch alle was an. Also durch den Klimawandel hat sich die Zahl der extremen Hitzetage in Deutschland auf 50 pro Jahr verdoppelt. Das wurde jetzt von mehreren Forschungsgruppen, darunter der renommierten World Weather Attribution, auf der Basis internationaler Klimadaten berechnet. Und entsprechend steigen die Gesundheitsrisiken für sehr viele Menschen.
Ja, und darauf wollen die OrganisatorInnen des Hitzeaktionstags auch hinweisen. Das diesjährige Motto lautet dann auch Hitzeschutz für alle. Um es mal ein bisschen konkreter zu machen: an heißen Tagen sinkt die Arbeitsproduktivität, es gibt mehr Krankheitsfälle, es gibt mehr Arbeitsunfälle, es gibt mehr Rettungsdiensteinsätze, es gibt mehr Krankenhauseinweisungen. Und das heißt natürlich auch, dass das Personal im Gesundheitswesen eine höhere Arbeitsbelastung dann hat. Auch darauf muss man sich einstellen, man muss sich vorbereiten, man muss Vorsorge treffen. Denn die Temperaturen werden ja weiter steigen und die Zahl extremer Hitzetage und Hitzewellen wird in Zukunft noch mehr zunehmen.
Eine gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass zu dem Bündnis, das zu diesem Hitzeaktionstag aufruft oder das es organisiert hat, nun auch die Bundesarchitektenkammer gehört oder zum Beispiel auch der Olympische Sportbund. Also Organisationen aus Bereichen, die jetzt eigentlich nicht originär was mit Klimaschutz oder mit Gesundheit zu tun haben, aber wo Hitzeschutz eben unbedingt mitgedacht werden muss. Also dass man Häuser eben so baut oder umbaut, dass man sich auch bei extremen Hitzetagen gut darin aufhalten kann, ohne dass jetzt in jedes Zimmer eine stromfressende Klimaanlage installiert werden muss. Oder dass man eben Sportveranstaltungen auf den Morgen oder den Abend verlegt, damit die SportlerInnen nicht der größten Mittagshitze ausgerechnet ausgesetzt sind. Also nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen, da muss ich eben an ganz vielen Stellschrauben was verändern.
Ein wichtiges Thema im politischen Berlin in dieser Woche ist das milliardenschwere Steuerpaket, das die schwarz-rote Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Es soll Unternehmen entlasten und die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. So ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Unter anderem geht es um Superabschreibungen auf Investitionen und um einen sogenannten Investitionsbooster für Elektromobilität, bei dem die Preisobergrenze von 75.000 Euro auf 100.000 Euro pro Dienstwagen erhöht wird. Also es richtet sich an Unternehmen. Und zudem ist auch eine 75-prozentige Abschreibemöglichkeit im ersten Jahr der Anschaffung vorgesehen.
Das heißt, die Elektromobilität wird stärker gefördert. Nebenbei gesagt natürlich, ja, vor allem die von großen Autos und damit auch stromfressenden Autos. Das kommt vor allem Besserverdienenden zugute, denn das sind ja die Leute, die häufig in solchen Dienstwagen sitzen. Aber man könnte hier auch argumentieren, okay, es nutzt auch dem Klima, also es ist ja insofern ganz in Ordnung. Aber im Koalitionsvertrag stehen eben auch noch eine ganze Reihe von Vorhaben, die für das Klima definitiv gar nicht gut sind und darauf hinauslaufen, dass die umweltschädlichen Subventionen in Deutschland noch weiter steigen. Und der Think Tank Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, kurz FÖS, FÖS, hat den Koalitionsvertrag jetzt mal unter diesem Gesichtspunkt untersucht, gecheckt und errechnet, wie viel mehr umweltschädliche Subventionen da so insgesamt zusammenkommt. Und diese Analyse ist in Auftrag gegeben worden von der Klimaallianz Deutschland und von German Watch, also von zwei Klima-NGOs.
Und das Ergebnis? Pro Jahr kommen 9 bis 15 Milliarden Euro zusammen, die nach den Plänen der Bundesregierung zusätzlich für klimaschädliche Subventionen ausgegeben werden sollen. Um mal ein paar Beispiele zu nennen: Erhöhung der Pendlerpauschale, das haben sicher auch viele schon gehört, Senkung der Luftverkehrssteuer, Förderung von Gaskraftwerken mit einem Volumen von 20 Gigawatt, Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung. Die Liste ist nicht vollständig. Der Punkt ist aber, diese zusätzlichen klimaschädlichen Subventionen entsprechen in etwa der Summe, die aus dem Sondervermögen pro Jahr für Investitionen in den Klimaschutz fließen sollen. Das heißt, nach den derzeitigen Plänen wollen Union und SPD genauso viel für den Klimaschutz ausgeben wie für Dinge, die dem Klimaschutz entgegenwirken.
Deutschland hat übrigens schon vielfach versprochen, fossile Subventionen abzuschaffen. Also zum Beispiel haben die G7-Staatschefs 2016 sich darauf geeinigt, Zitat, ineffiziente fossile Subventionen bis 2025 abzubauen. Und auf der Weltklimakonferenz 2021 in Glasgow haben sich auch alle anderen Staaten da angeschlossen. Die Formulierung, die hat es natürlich in sich, denn was heißt ineffizient oder beziehungsweise was ist eine effiziente fossile Subvention und warum muss die dann nicht weg, obwohl sie ja dem Klima genauso schadet, denn das tut ja jede fossile Subvention. Also das wurde als Schlupflochformulierung bewertet, die es eben Regierungen ermöglicht, gut klingende Versprechen abzugeben und sie dann nicht dran zu halten. Man ist ja nicht gezwungen, jedes sich bietende Schlupfloch auch zu nehmen. Und es liegt ja auf der Hand, also wer ernsthaft klimaneutral werden will, der steckt nicht noch Geld in die Förderung von fossilen Geschäftsmodellen. Und Deutschland will bzw. muss laut Klimaschutzgesetz ja 2045 klimaneutral sein.
Die Ampelregierung hatte übrigens auch explizit versprochen, wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. So stand es im Koalitionsvertrag und das offenbart auch gleich noch einen weiteren großen Vorteil. Wenn man fossile Subventionen abbaut, dann hat man als Staat das Geld für andere Sachen übrig. Aber wenn man jetzt guckt, hat die Ampel denn dieses Vorhaben umgesetzt? Dann kommt zumindest die FÖS zu dem Schluss, auch die Ampelregierung ist da kaum vorangekommen, beziehungsweise sind sogar neue fossile Subventionen hinzugekommen. Das liegt auch an der Energiekrise infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine, durch die ist ganz viel Geld in fossile Energie und neue Infrastruktur dafür geflossen. Aber trotzdem, die Ampel hat nicht geliefert. Friedrich Merz, neue schwarz-rote Regierung, verspricht es sicherheitshalber gar nicht erst. In dem Koalitionsvertrag steht nur, alle Subventionen werden wir einer eingehenden Prüfung unterziehen. Dass da konkret klimaschädliche Geldflüsse gestoppt werden sollen, das ist da nicht zu finden.
Wir kommen zu unserem letzten Thema für heute. Kaffee wird teurer, auch, nicht nur, aber auch wegen der Klimakrise. Also dieses Jahr im April haben VerbraucherInnen in Deutschland 12% mehr für Kaffee bezahlt als letztes Jahr im April. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. An den Rohstoffbörsen gab es sogar neue Preisrekorde, nämlich von $4,33 pro Pfund. Im Juni 2024, da waren es noch $2,31, also wirklich bedeutend weniger. Und das heißt, es ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass das, was die VerbraucherInnen am Ende zahlen, jetzt übermäßig schnell wieder weniger wird. Jetzt sind ja Schwankungen bei Lebensmittelpreisen erstmal auch was Normales. Aber interessant ist, dass das Statistische Bundesamt als wichtigen Faktor extreme Wetterlagen nennt. Und zwar geht es einerseits um Brasilien. Das ist auch das wichtigste Anbauland für Kaffee weltweit. Da gab es in der Blütezeit im Herbst 2024 erst außergewöhnlichen Frost, aber dann überdurchschnittliche Temperaturen. Nicht gut für die Pflanzen. Und dann geht es um Vietnam, das zweitwichtigste Anbauland. Und da war es deutlich zu trocken.
Wir wollen jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, ob diese einzelnen Wetterereignisse nun nachweislich auf den Klimawandel zurückgehen. Aber darauf, dass BranchenexpertInnen eben schon länger warnen, dass die Klimakrise ein Problem für die Kaffeebranche ist. Und das hat je nach Region unterschiedliche Hintergründe. Die wichtigste Kaffeesorte Arabica zum Beispiel wird aus ihren typischen Anbauregionen verdrängt. Die liegen 1400 bis 2000 Meter über dem Meeresspiegel, aber da wird es halt zu warm für die Arabica. Deshalb wandert sie hoch, aber je gebirgiger es wird, desto geringer wird die verfügbare Fläche. Das heißt, das Anbaugebiet schrumpft. Aber es gibt noch eine andere Kaffeesorte, zum Beispiel die Robusta, die ist, wie ihr Name schon sagt, robuster. Sie kommt zum Beispiel besser mit der zunehmenden Hitze klar. Aber sie hat wieder ein anderes Problem. Sie ist nämlich besonders auf Wildbienenbestäubung angewiesen. Und die Wildbienen, ja, die kommen wiederum nicht gut mit den Folgen des Klimawandels klar. Das heißt, die Pflanzen überleben dann vielleicht die zunehmende Hitze, aber treiben weniger oder keine Früchte. Und die sind ja das Entscheidende für die Kaffeeernte. Also, das ist schon so, dass die Klimakrise den Kaffeeanbau vor Herausforderungen stellt.
Wen das genauer interessiert, der sollte diese Woche mal in die Wochentaz gucken, die jetzt am Samstag, am 7. Juni erscheint und dann die ganze Woche auch noch an den Kiosken erhältlich ist. Meine KollegInnen Jonas Waag, den ihr ja auch aus dem Klima-Update kennt, und Svenja Bergt haben sich da auf die Suche nach der Klimakrise in unserem Essen gemacht. Und was ich da spannend finde, ist das, was sich auch hier am Kaffee schon gezeigt hat eigentlich. Das sind eben ganz verschiedene Aspekte, die da je nach Branche und je nach Lebensmittel zum Tragen kommen.
Es ist oft auch so, dass der Klimawandel einer von mehreren Faktoren ist, oder andere Probleme verschärft. Beim Kaffee zum Beispiel, da spielen vielleicht Ernteausfälle durch extremes Wetter eine Rolle, was den Preisanstieg angeht. Aber zum Beispiel auch die Tatsache, dass aus den lateinamerikanischen Anbaugebieten viele junge Leute abwandern. Da fehlt dann der Nachwuchs bei der Kaffeeernte.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und hinterlasst eine Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanaugh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf, Heiko Jessen, Mandy Singer-Brodowski und Sarah Feuson, die uns regelmäßig für diesen Podcast spenden und damit das Klima-Update möglich machen. Und ein großer Dank geht weiter an Georg Beischlag und Katrin Fassbinder-Kapitza, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und damit ciao und schönes Wochenende.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.